Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer spontanen Sondereinschaltung von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Montag, dem 20. Juli 2026, aus Rücksichtnahme auf andere Frühstücksgäste, wobei so viele sind es noch nicht, habe ich meine Stimme etwas abgedämpft. Sie sehen, ich bin nach wie vor in New York nach einer relativ kurzen Nacht, gestern noch der WM-Final mit Feierlichkeiten bis in die frühen Morgenstunden, wobei ich daran dann nicht teilgenommen habe, das sind nicht auf falsche Gedanken kommen, aber schon sehr, sehr beeindruckend, wie diese WM doch auch die Stadt New York in Beschlag genommen hat. Als wir aus New Jersey zurückgefahren sind mit unserem Car und dann am Times Square mit diesen riesigen Billboards, mit diesen elektronischen Werbeplakatsäulen, mit diesen Bildschirmen vorbeigekommen sind, da waren also Völkerwanderungen von Fans unterwegs und sehr schön anzusehen, dass die Spanier und die Argentinier sich da mit südländischem Flair und großem Enthusiasmus in den Armen lagen. Also offensichtlich keine allzu großen nationalen oder gar nationalistischen Rivalitäten zu beobachten. Das hätte ich nicht gedacht, dass die WM in New York, Fußball ist ja hier nicht wirklich beheimatet, dermaßen das Stadtbild prägen könnte, aber da war also enorm viel los, unglaublicher Betrieb auf den Straßen, auch der Verkehr kaum ein Durchkommen, wir mussten da im Schritttempo uns einen Weg bahnen, bis wir dann schließlich im Hotel wieder angekommen sind. Und auch hier ging es dann noch weiter, das ist, Sie sehen das ja auch da am Fenster, das ist ein offizielles FIFA-Hotel, das Waldorf Astoria übrigens, vor 24 Jahren Schauplatz des World Economic Forum in Davos, mittlerweile komplett renoviert. Und ich mache mal hier einen kleinen Schwenker. Sie sehen, das ist so etwas im Art Deco-Stil gehalten, sehr elegantes Foyer mit einer Jazzband gestern Abend und natürlich dann eben den bereits angesprochenen, auch illustren ehemaligen Fußballpersönlichkeiten. Viele davon sind hier untergebracht, zum Beispiel die brasilianische Legende Kaká mit Familie, mit Kindern, mit Frau war zu sehen. Gerard Butler, der Hollywood-Star aus Schottland, ich habe über ihn bereits gesprochen. René Higuita, der legendäre Torhüter der Kolumbier mit seiner Skorpion-Abfangtechnik, die ja viral gegangen ist auf den sozialen Medien, sehr zugänglich, sehr freundlich. Dann Figo, Luis Figo, der frühere portugiesische Superstar, die FIFA Familie Mario Kempes haben wir angesprochen, legendäre Trainerpersönlichkeiten, Arsene Wenger, Fabio Capello, das sind nur einige Namen, die man hier nennen muss. Und das Ganze, ja, endete gestern Abend in einer euphorisch, aber auch nicht übereuphorisch, freundlich familiären Atmosphäre, und ich werde dann vielleicht im späteren Verlauf der Sendung noch ein paar Dinge sagen zur FIFA und zur Bedeutung der FIFA, vor allem für die Schweiz. Ich finde ja, dass wir Schweizer in einem Akt der absolut nicht gerechtfertigten Undankbarkeit viel zu wenig wertschätzen, dass wir diese FIFA, diesen Weltfußballverband, diesen globalen Brückenbauer in Zeiten des Krieges, der Konflikte, dass wir den in der Schweiz haben und dass der eben von einem Schweizer geführt wird, nach der Ära Sepp Blatter, der Grossartiges geleistet hat, nun Gianni Infantino, der sich als vielleicht etwas unscheinbarerer, nicht so charismatisch auftretender FIFA-Präsident jetzt in kürzester Zeit höchsten Respekt erworben hat, wie ich das beurteilen kann. In den Medien kommt er eher nicht so gut weg, was vielleicht auch mit einer gewissen Zurückhaltung zu tun hat. Er stellt sich eben nicht so sehr ins Rampenlicht und gibt da den großen Zampano, sondern eher einer, der da auf seinen Kanälen wirkt. Und dann ist die FIFA natürlich sowieso eine Projektionsfläche unterschiedlichster Vorstellungen und auch Missverständnisse. Doch dazu gleich mehr. Ein kurzer Blick auf meinen Frühstückstisch. Sie sehen, da sind ein paar Bücher. Hier auch eines, das ich jetzt gerade lese, das muss ich Ihnen vorstellen. Das ist die Geschichte Russlands von einem gewissen Valentin Gittermann. Valentin Gittermann, diesen Namen werden Sie noch kaum je gehört haben. Ich kannte ihn auch nicht. Ist eine dreibändige, sehr gepflegt gemachte, hier Ex Libris, Geschichte Russlands von den Anfängen bis zur Gegenwart im 20. Jahrhundert. Geschrieben wurde sie noch während der Zeit des Zweiten Weltkriegs, 44, 45. Und Valentin Gittermann ist eine hochinteressante Persönlichkeit. Und auch da spielt die Schweiz wieder eine Schlüsselrolle. Gittermann ist geboren im Jahr 1900 im Gebiet der heutigen Ukraine. Das war damals noch quasi zaristisches, großrussisches Gebiet. Er ist in die Schweiz gekommen, hat studiert, unter anderem Staatsrecht, glaube auch Geschichte, Volkswirtschaftslehre, engagierte sich dann in der Sozialdemokratischen Partei und wurde Nachfolger des SP-Bundesrats Ernst Nobs. Also als Ernst Nobs in den Bundesrat aufrückte, ist Valentin Gittermann Nationalrat im Bundeshaus gewesen und hat dieses Buch geschrieben, ein dreibändiges, ja Standardwerk über die russische Geschichte. Und ich muss Ihnen sagen, es ist exzellent geschrieben, es ist sehr verständlich, es ist anschaulich, es ist plastisch, es ist überhaupt nicht manieriert, es ist differenziert. Nicht das erste Buch, das ich über die russische Geschichte gelesen habe, aber sicherlich eines der besten. Ich bin jetzt erst am Anfang bei etwa Seite 100 angelangt, im dritten Kapitel, das heißt noch in den Ursprüngen der russischen Geschichte. Und da gehen wir zurück in die Spätantike, also 400 nach Christus, Zeit der Völkerwanderung, Hunnenangriffe, Ostgoten, Westgoten, Schlacht von Adrianopel 378 nach Christus, Niederlage der Weströmer. Und das hat alles auch mit der frührussischen Geschichte zu tun. Die hat vor allem begonnen, das muss ich Ihnen hier einfach schnell erzählen, weil es so interessant ist, die hat begonnen auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, in diesem Dnieperbecken. Dnieper, dieser große Fluss mit zum Teil auch großen Verbreiterungen. Kiew zum Beispiel ist an diesem Fluss gelegen. Heute heißt er Dnipro. Die Sprache ist ja auch ein politisches Instrument der Identitätsstiftung geworden. Und dieser Fluss verbindet Nordosteuropa mit dem Schwarzen Meer und damit auch eben in dieser Zeit mit Konstantinopel, mit dem Zentrum Ostroms, später Byzanz, eine Stätte der kulturellen, der religiösen, aber auch der Handelsblüte. Und in diesen Flusslandschaften der heutigen Ukraine ist Russland entsprungen. Das ist die Wiege Russlands und entsprechend beruft sich auch alle Völker Russlands heute auf dieses Gebiet, sowohl die Ukrainer wie auch die Weißrussen, wie auch die sogenannten Großrussen, also die Russen, die Moskowiter Russen. Und in diesem Gebiet hat sich also sehr früh eine rege Handelstätigkeit gebildet, eine Zivilisation zahlreicher profilierter Städte, darunter Kiew und eben Novgorod, unter anderem ein Reich der Städte, könnte man sagen. Und dieses Reich der Städte ist beherrscht worden von einer skandinavischen Dynastie der Rurikiden. Die Rurikiden, das waren Wikinger. Der Legende nach sollen sie in einem Headhunting-Verfahren von den slawischen zerstrittenen Stämmen ersucht worden sein, hier endlich Ordnung zu schaffen und als gnädige Herrscher die Ordnung herzustellen. Möglicherweise sind diese Wikinger einfach auch als Eroberer eingefallen und haben das Ganze dann dominiert. Also skandinavischer Einfluss, sehr, sehr wichtig. Novgorod, eine der ersten Hauptstädte, dann verlagerte sich das nach Kiew. Dort dann auch die starke Prägung mit der Religion, Gründung und Bildung der ersten Klöster, orthodoxe Kirche. Darüber habe ich in Moskau gesprochen. Wladimir der Große, der da ein wichtiger Impuls, ein wichtiger Taktgeber war, ein Meilensteinsetzer der der russischen und ukrainischen Geschichte, aber auch seine Nachkommen haben da wichtige Marksteine und entsprechende Pflöcke eingeschlagen und gesetzt, unter anderem ein Nachkomme namens Jaroslav, der sehr prägend da gewirkt hat. Diese Kiew-Rus, wie man das genannt hat, war eine Fürstendynastie, die sehr schnell aufgerückt ist, auf Augenhöhe zu den europäischen Fürstenhäusern. Und im Grunde war da eine sehr starke handelsmäßige und eben städtezivilisatorische Verbindung zu Europa zu sehen. Aber das ist alles jäh zusammengeschlagen und zusammengeprügelt worden, als dann im 13. Jahrhundert die Mongolen, die Tataren machtvoll eingefallen sind. Also die Erben von Genghis Khan. Das ist also diese Epoche, die ganz stark die russische Frühgeschichte geprägt hat. Dann vor allem im Mittelalter, über hunderte von Jahren, mussten die Kiewer und eben dann die Fürsten den Bückling machen vor den Tataren, vor den Mongolen. Und so hat diese Kiewer Rus im Zuge eines Zivilisationsbruchs eigentlich ihre volle Zerstörung erfahren. Das Ganze hat sich dann etwas an die Peripherie verteilt und da begann dann auch der Aufstieg Moskaus. Diesen Aufstieg beurteilt Valentin Gittermann sehr kritisch. Er sagt, dort habe sich eine Art despotisches Regime entwickelt, das dann eben sehr stark die russische Geschichte noch stärker geprägt habe als die tatarische, als die mongolische Invasion. Und er kontrastiert das eben etwas mit diesen frührussischen Entwicklungstendenzen einer Städtezivilisation, die auch sehr stark von der bürgerlichen Eigenorganisation, vom Bürgerstolz geprägt gewesen sein soll, während eben diese spätere, auch eben nicht zuletzt wegen der Mongolen-Invasion begründete Neuausrichtung der russischen Entwicklungen, dass die dann eben in dieser Moskauer Prägung sehr stark dann von dörflich, ländlichen und dann eben auch despotischen Eigenheiten charakterisiert gewesen ist. Das sind so ein paar Spuren, ein paar Linien, die ich hier mal so in aller Kürze zeichnen kann. Jetzt sind wir da also wirklich noch im 13., 14. Jahrhundert, also die ganz großen Tendenzen, die kommen noch, die Entwicklungsschritte mit Ivan dem Schrecklichen, der das Joch der Tataren endgültig abschüttelte, Katharina die Große, Peter der Große und so weiter. Und dann die Geschichte, die dann eben auch ins 20. Jahrhundert mündet, mit dem Kommunismus, mit dem Bolschewismus. Ein hochinteressantes Land mit einer gewaltig reichhaltigen Geschichte. Und ich vertiefe mich natürlich in dieses Thema, in diesen Stoff, weil Russland natürlich heute nach wie vor das Land ist, das am stärksten am Pranger steht, und da ist eben der Pflichtverteidiger in mir gefordert, vor allem der Versteher, der versucht herauszufinden, was wirklich da prägend gewirkt hat, damit wir heute uns auch ein Bild machen können von den ganz aktuellen Tendenzen. Dem dient übrigens auch dieses Buch hier, Ivan Ilin, einer der bedeutenden russischen Denker, umstritten bei uns im Westen, aber in Russland sehr prägend, vor allem auch für den heutigen Präsidenten Putin. Und ja, man muss sich in diese Geländekammern auch des literarischen und philosophischen Wirkens vortasten, um da einen genaueren Begriff zu erhaschen. Kommen wir zurück zur Fußball-WM. Ich habe das gestern ausreichend gewürdigt als großartiges Turnier und als eine fantastische Organisationsleistung mit Schweizer Herz und Schweizer Präzision. Lassen Sie mich da noch etwas hinzufügen. Ich glaube, wir unterschätzen in der Schweiz die Bedeutung der FIFA, vor allem auch für unser Land. Das ist ein gewaltiger Trumpf, den wir da in der Hand haben. Und das wird zu wenig gewürdigt, das wird zu wenig anerkannt. Man nimmt das für selbstverständlich. Dabei ist die FIFA mit ihrer ganzen weltumspannenden Bedeutung gerade in der heutigen Zeit, in dieser politisch zerklüfteten, verwilderten und konfliktreichen Zeit der geopolitischen Neuausrichtungen, der Revierkämpfe, ein sehr wichtiges verbindendes Element, eben eine Brücke, ein universelles Element in einer sonst auseinanderstrebenden und eben sich in starken auch Konfliktkonstellationen gegenüberstehend, in Fronten aufsplitternden Welt. Und da sollte man eben alle Verbindenden, alle Brücken und alle Verbindungspunkte, die sollte man pflegen und nicht einfach geringschätzig zur Seite wischen. Und das Zweite, dass in der FIFA nach der Ära Sepp Blatter, der auch Grossartiges bewirkt hat im Weltfußball, dass jetzt nach wie vor ein Schweizer an der Spitze dieser Organisation steht. Gianni Infantino mit einem anderen Stil, aber beeindruckend und eben genau auf dieser philosophischen Linie Fußball als völkerverbindendes, kulturell spielerisches Element, das geeignet ist, die Politik zu überwinden. Und das scheint mir etwas sehr, sehr Wichtiges zu sein, etwas, was man eben auch zu wenig wertschätzt in der heutigen Zeit. Und dass wir da einen Schweizer haben an der Spitze, ist etwas Grossartiges, das finde ich gut. Aber bei uns zu Hause wird das immer mit so einer etwas stiefmütterlichen Geringschätzung, ja geradezu Herabsetzung zur Kenntnis genommen. Und mir fällt auf, dass vor allem viele Schweizer mit Neid und Missgunst da auf diese FIFA reagieren und auf jetzt auch den Schweizer Chef, den Präsidenten. Das scheinen mir nicht die richtigen Motive zu sein. Für mich ist die FIFA und gerade in dieser schweizerischen Prägung eine Trumpfkarte, ein sehr wichtiges und eben auch für unser Land auch diplomatisch wertvolles Institutionengebilde, das noch größer ist als die UNO. Und dass die Schweizer dort eine Rolle spielen, das wäre ein Thema für sich, aber ist auch bezeichnend und vielleicht auch Ausdruck der Tatsache, dass wir zum Teil wenigstens noch ein neutrales Land sind, was eben da Hand in Hand geht. Und die Schweiz, die eben in solchen internationalen Institutionen sonst eher die Gastgeber oder die räumlichen, die Gebäude zur Verfügung stellt, dass wir hier so stark drin vertreten sind, bitte nicht unterschätzen. Das ist etwas Wichtiges, etwas sehr Nützliches, das man da hat. In einer UNO können die Schweizer nicht einfach zum Generalsekretär aufsteigen. Gut, wir haben noch einen Schweizer im Europarat, Alain Berset, der hat es allerdings auch nötig gehabt, sich jetzt noch an der FIFA die Schuhe abzuputzen, als ob der Europarat für den Weltfußball zuständig wäre. Alain Berset sollte sich da etwas zurückhalten, meines Erachtens, beziehungsweise eben nicht einstimmen in diesen Chor der Moralisierer und der Besserwisser, sondern wenn schon, hinter den Kulissen der FIFA und ihrem Präsidenten Gianni Infantino, wenn schon helfen, es noch besser zu machen. Dieses öffentliche Anprangern, dass da Schweizer in internationalen Gremien öffentlich über sich selber herfallen, jetzt hier vor allem Alain Berset, Gianni Infantino macht ja nichts dergleichen, das ist nicht gut. Und wenn wir gesehen haben, wie Infantino gestern auch mit dem amerikanischen Präsidenten Trump umgehen konnte, dann ist das einfach eine diplomatische Meisterleistung. Entschuldigung, der hat es geschafft, sich zum mächtigsten Mann der Welt einen sehr unkomplizierten Zugang zu verschaffen. Infantino musste am Schluss ja dann noch Trump regelrecht von der Bühne nicht prügeln, aber etwas wegzupfen. Der Rampenlicht erprobte frühere TV-Entertainer und Baulöwe und Manhattan-Unternehmer wollte sich das nicht nehmen lassen. Aber auch Trump, das wird bei uns ebenfalls viel zu wenig respektiert. Trump ist auch eine hochinteressante Persönlichkeit, der hier in New York es geschafft hat, als Sohn einer Einwandererfamilie im Immobilienbereich unglaubliche Meilensteine zu errichten, schon mit weniger als 40 Jahren seinen Trump Tower errichtete und so weiter. Also da ist etwas viel leichtfertige Überheblichkeit, ja fast schon arrogante Geringschätzung am Werk bei einigen, die sich da an einem Trump oder eben auch an einem Infantino abarbeiten. Ich plädiere hier für einen etwas anderen Blick, auch eben vor allem in Hinsicht auf die diplomatische Nützlichkeit. Nun gut, darüber wird weiterhin zu diskutieren sein. Das Thema ist noch nicht abgeschlossen. Wir werden uns heute noch etwas umschauen in New York. Ich war schon einige Jahre nicht mehr hier und werde Sie darüber dann vielleicht auch noch, je nachdem, auf dem Laufenden halten. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.